Moin.
Letztes Mal haben wir gelernt, was eine Basis ist für einen Lektorraum. Und Satz 3.9 war das Highlight gegen Ende der letzten Vorlesung. Was steht da drin? Na, wir haben unsere Generalvoraussetzungen, also ein Körper K und ein Vektorraum V über den Körper K. Und jetzt haben wir eine Teillänge B von V und wir wollen zeigen, dass die folgenden vier Aussagen äquivalent sind, also logisch gleichwertig. Die erste Aussage ist, dass D eine K-Basis von V ist. Wer sagt mir doch mal, was eine K-Basis ist? Darf ich jetzt gleich nicht mehr? Wer sagt mir das nochmal? Ja?
Wenn das K ein Zeugnis von B gleich V ist.
Und? Wer hilft? Der Anfang war sehr gut. Wer hilft?
Linear unabhängig.
Richtig, und B muss linear unabhängig sein. Vielen Dank, Herr Punkte. Das sagen wir nachher noch ein paar Mal gemeinsam, weil es so wichtig ist. Gut, auf Seite 2 geht ein minimales K-Erzeugnersystem von V, also ein Erzeugnersystem, das man nicht mehr verkleinern kann. Aussage 3 geht maximal K-linear unabhängig in V, das heißt, es ist eine linear unabhängige Menge, die man nicht mehr vergrößern kann. Aussage 4, jeder Vektor aus V lässt sich auf eindeutige Weise in B als Linearkombination schreiben. Heißt also, dass man erstens jeden Vektor in B darstellen kann und zweitens nur auf eine Weise, bis auf Reihenfolge der Summanden. So, und wenn man sowas zeigt, dann ist ein häufiger Weg, eine häufige Beweistechnik, dass man sich überlegt, naja, wenn ich zeige, dass 2 aus 1 folgt und 3 aus 2 und 4 aus 3 und 1 aus 4, dann habe ich gezeigt, dass alles auseinander folgt, damit ist dann alles äquivalent. Und genauso tun wir das. Wir zeigen jetzt aus 1 und 2. Damit fangen wir an. Erzeugendensystem ist. Ein Erzeugendensystem ist es ja schon. Nicht minimal zu sein heißt, dass man noch was weglassen kann. Wir führen jetzt also einen Widerspruchsbeweis. Angenommen, B wäre kein minimales Erzeugendensystem, dann müsste es möglich sein, noch was wegzuwerfen und immer noch ganz V zu erzeugen.
Gut, heißt also, wir haben
hin und sind dann schon fertig. Da ist eine Frage.
Können Sie Ihr
Oh, klar. Den brauchen wir eh nicht. Komm. Na? Besser? Okay.
Wie ist sonst so? Okay?
Geben Sie mir mal einen Gesichtsausdruck oder einen Daumen? Darstellen kann als Linearkombination, dass es dann nur auf eine Weise geht, bis auf vertauschen werden. Also man, hier haben wir jetzt aber zwei total verschiedene Linearkombinationen gefunden. Die benutzen komplett unterschiedliche Vektoren innerhalb der gleichen linearunabhängigen Menge B. Das geht nicht, das ist Lemma 3 hier. So, Widerspruchsfall. Woher kommt der Widerspruch? Der kommt von der Annahme hier, die paar Zeilen drüber, nämlich, dass das B nicht minimal war. Also ist die Annahme, die wir getroffen haben, falsch. B ist doch minimal, das war jetzt nur falsch. Das war jetzt schon dieser erste Teil, das einfach. Und schlimmer wird es nicht. Alle Argumente in diesem Satz sind von dieser Qualität und von diesem Schwierigkeitsgrad. Hinschreibe und dass der nicht nur auf dem Audio ist.
Ah, das sind viele. Beschweren Sie sich doch. Beschweren Sie sich doch bitte.
Bei mir dürfen Sie das. Ich hoffe, dass ich meine, wir kennen uns ja schon ein paar Wochen, oder? Serie, die jetzt gerade neu im Netz ist. Sie sollen selber zeigen, dass in dieser Situation B linear unabhängig ist. Gut, also vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Jetzt kommt der zweite Teil. Warum ist die Menge B maximal linear unabhängig? Was passiert, wenn wir jetzt noch was dazu nehmen? Wir können jetzt aber kurz in Gedanken durchgehen. Wir nehmen einen gleichen Vektor dazu, nennen wir ihn U aus dem Vektorraum V und wir gucken uns die Menge B vereinigt mit der Menge, die nur U enthält, an. Die ist dann um einen größer. wirklich eine nicht triviale Linearkombination für den Nullvektor. Das haben wir in der letzten Vorlesung schon gesehen, wenn sowas funktioniert. Nun ist B sofort maximal linear unabhängig. Denn das Erzeugnis von B über K ist der ganze Vektorraum V. Also Vorsicht! Bei einer linear unabhängigen Menge kann man erkennen, unter anderem haben wir jetzt gesehen, kann man erkennen, ob sie maximal linear unabhängig ist, daran, wie groß das Erzeugnis davon ist. Wenn das Erzeugnis davon schon der ganze Vektorraum ist, dann kann man da nichts mehr vergrößern. Alles, was größer ist, ist linear abhängig. Dieses Argument haben wir jetzt mehrfach gesehen. Umgekehrt kann es aber sein, dass eine linear unabhängige Menge einfach nicht den ganzen Raum erzeugt. Und dann kann man auch noch was dazu nehmen und man bleibt linear unabhängig. So, das ist so der Kontext, der größere Kontext, in dem das steht. Fertig. Maximal linear unabhängig ist und, oh, na, egal. Jetzt haben wir zwei Dinge zu zeigen. Erstens, man kann jeden Vektor aus V darstellen mit B und zweitens, es geht nur auf eine Weise im B. Das sind die beiden Aussagen, die wir uns herleiten müssen. Schreiben wir also nochmal hin. Laut Voraussetzung ist B maximal K linear unabhängig. In V. Und jetzt wollen wir jeden Vektor aus V irgendwie darstellen. Nehmen wir uns einen her. Sei V aus V beliebig. Und ich möchte jetzt eine Linearkombination finden.
Moment. Lemma 3, 4 hat doch gesagt,
wenn es uns überhaupt gelingt, V mit Hilfe von B darzustellen, dann gibt es auch nur eine Möglichkeit, das zu tun, denn B ist ja linear unabhängig. Das heißt also, dass wir mit Hilfe von Lemma 3, 4 jetzt nur irgendeine Linearkombination finden müssen, die Eindeutigkeit haben müssen. Mit Lemma 3, 4 genügt es, zu zeigen, dass man V als Linearkombination in der Menge B schreiben kann. Wer kann mir eine andere Möglichkeit sagen, das hinzuschreiben? Was ist eine kurze Schreibweise für man kann V als K-Linearkombination mit B darstellen? Es gibt einen Begriff, den man da verwenden kann, der eine kurze Schreibweise ermöglicht. Welcher ist das? Ja?
Das Erzeugnis,
genau. Wie kann ich mit Hilfe des Erzeugnisses sagen, dass man V als Linearkombination schreiben kann?
Ja, V-Element des Erzeugnisses.
Genauso, vielen Dank. Es genügt zu zeigen, dass V im Erzeugnis von B. Richtig, vielen Dank. Also weisen wir das nach. Erster Fall. Vielleicht liegt der Vektor V zufällig schon in der
linear abhängig zu sein, heißt doch, dass man den Nullvektor auf nicht triviale Weise darstellen kann. Tun wir das also mal. Jetzt ist der Nullvektor 0v nicht trivial als K-Linearkombination in der Menge B mit V darstellbar. Nehmen wir uns also Bezeichnung dafür, ja? Seien. Ach, jetzt muss ich das bestimmt irgendwie explizit machen. Ja, okay, das stört mich. Von N aus N, V1 bis Vn aus B. Jetzt habe ich also V1 bis Vn und zusätzlich noch V. Dann nehme ich eine Skalare. Diese dazu heißen Lambda 1 bis Lambda N und der zu V gehört, heißt Lambda. Dann kann man das so ein bisschen auseinanderhalten. Lambda 1 bis Lambda N und Lambda aus K. So, das. Na, ich möchte eine Linearkombination für den Nullvektor haben. Punkt 1. Punkt 2, ich möchte, dass die nicht trivial ist. Das heißt, irgendwo bei diesen Lambdas muss mal was stehen, was nicht trivial ist. Das heißt, ich schreibe jetzt sowas wie das Lambda 1 bis Lambda N und Lambda nicht an die Lösung. Und gleichzeitig soll aber der Nullvektor dargestellt werden. Das heißt, der Nullvektor ist Lambda 1 mal V1 und so weiter bis Lambda N mal Vn plus Lambda mal V. Das alles kommt aus der linearen Abhängigkeit dieser Menge. Jetzt starren wir da mal kurz drauf. Was wäre los, wenn Lambda gleich 0 wäre? Na, dann müsste eins von den anderen Lambdas ungleich 0 sein, denn irgendwo muss was stehen, was nicht 0 ist. Und dann hätten wir auf einmal innerhalb dieser kleineren Menge, V1 bis Vn, eine Linearkombination für den Nullvektor, die nicht trivial ist. Und das ist sehr schlecht, denn V1 bis Vn kommen aus der Menge B und B ist linear unabhängig. Das geht also nicht. Lambda darf nicht 0 sein, dieses Lambda. Und die Begründung ist, dass B linear unabhängig ist. Ja, das ist super. Wenn Lambda nämlich nicht 0 ist, dann können wir folgenden Trick anwenden, den wir schon kennen. Erstens, wir ziehen das, also wir nehmen das additive Inverse davon in V, addieren das dazu, dann geht das sozusagen auf die andere Seite. Dann haben wir hier das additive Inverse von Lambda mal V stehen, hier ist das weg. Und da Lambda nicht 0 ist, dürfen wir sozusagen durch Lambda teilen. Wir können im Körper K das multiplikative Inverse Lambda minus 1 hernehmen, das gibt es jetzt. Und dann kriegen wir eine Darstellung V gleich irgendwas. Wir müssen dann mit dem Vorzeichen gucken, aber so können wir eine Kombination für V basteln. Ich schreibe es einfach mal hin und dann gucke ich mal, wie sie aussehen und ob ich noch einen Zwischenschritt erkenne. Ich würde ja sagen, wir kriegen V gleich minus Lambda hoch minus 1 mal V1, nee, Lambda 1 fehlt noch, mal diese ganze Linearkombination Lambda 1 V1 und so weiter bis Lambda L Vn. Was habe ich gemacht? Das rüber, Vorzeichenwechsel und das Inverse von Lambda, was es gibt. Und das ist eine Linearkombination in der Menge B. Über K. Richtig? Denn hier stehen nur lauter Leute, die aus B kommen. Und das heißt, dass wir gezeigt haben, dass man V als Linearkombination in B schreiben kann. Insbesondere die V-Erzeugnis von B, so wie wir das wollten die ganze Zeit. Wer braucht da noch Erklärungen, wie ich da hinkomme zu der Umformung? Wer möchte noch mehr Details haben? Ja, okay, ich erkläre es nochmal langsam, die Zwischenschritte. Zuerst nehme ich minus Lambda mal V und dann geht das hier weg und drüben steht minus Lambda mal V. Dann nehme ich alles mit minus 1 aus dem Körper mal, dann geht das Minus wieder auf die andere Seite, daher kommt das. Und um das Lambda wegzukriegen, multipliziere ich mit dem Inverse Lambda hoch minus 1 und das geht bei Lambda nicht nur das. Und so haben dann dieses Zeug vorne das. Dann ist es hier weg, dann steht noch V. Noch mehr?
steht, dass mit der Darstellung als Linearkonversion, mit der eindeutigen. Und jetzt sollen wir nachweisen, dass die Menge B eine K-Basis ist. Wir haben vorhin nochmal wiederholt, was K-Basis bedeutet. K-Basis ist nichts anderes als ein Erzeugungssystem, das gleichzeitig linear unabhängig ist. Wir müssen also zwei Dinge zeigen. Und ich würde jetzt mal so sagen, das eine, das ist eigentlich klar, oder? Hier steht ja, dass man jedes K aus V in B darstellen kann. Und wir haben vorhin gesagt, das heißt dasselbe wie zu sagen, V liegt im Erzeugnis von B. Das heißt, jeder Vektor liegt im Erzeugnis von B. Das heißt, das Erzeugnis von B ist der ganze Vektorraum V. Nach Voraussetzung ist das Erzeugnis von B über K gleich V. Also bleibt nur die lineare Unabhängigkeit zu zeigen. Danke, und dann nicken jetzt ein paar, das finde ich super. Genau, das ist die richtige Idee. Richtig. Richtig, vielen Dank. Also, was war nochmal der Witz bei linearer Unabhängigkeit? Die einzige Möglichkeit, den Nullvektor darzustellen, ist die triviale Linearkombination. Wenn wir das also zeigen können, dann sind wir fertig. Nämlich die, wo überall die Skalare 0 sind. Wenn das die einzige ist, dann ist halt die triviale Linearkombination die einzige.
aus 4 folgt 1, das heißt, alles folgt auseinander, alles ist gleichwertig. Und dieser Satz ist so wertvoll. Es gibt so viele Situationen, in denen man sich wünscht, man hätte so ein Resultat, mit dem man Arbeit spart, weil man einfach gerade nicht die Lust hat oder nicht genug weiß, um zeigen zu können, dass eine Menge eine Basis ist. Aber man hat irgendwelche Informationen und dann sucht man sich einfach die richtige Eigenschaft, mit der man dann noch möglichst wenig zusätzlich zeigen muss.
Als nächstes lernen wir die Existenz. Denn wir haben bisher was über Basen gesagt, wissen aber gar nicht, ob es immer welche gibt.
Merksatz. Wir können auch gerne nochmal spielen, sagen wir es gemeinsam.
Ja.
Denn, ja! Denn das ist eine Sollbruchstelle in der mündlichen Prüfung. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, da werde ich immer reihenweise enttäuscht, weil die Leute nicht mehr wissen, was es eigentlich heißt. Enttäuschen Sie mich nicht. Was heißt es, endlich erzeugt zu sein über K? Wer sagt es mir? Ja? Yes! Es gibt ein endliches Erzeugnissystem. Dankeschön. Also eine endliche Teilmenge von V, die den ganzen Vektorraum erzeugt. So, ich frage gleich nochmal und dann sagen Sie bitte gemeinsam, was es bedeutet. Was heißt nochmal, dass V endlich erzeugt ist über K? Ziemlich gut. Bitte nochmal lauter und so, als ob Sie es auch wirklich glauben. Was heißt es nochmal, dass V endlich erzeugt ist über K?
Es gibt ein endliches Erzeugnissystem.
Danke, das war schon viel schöner. Erzeugt zu sein über K heißt, dass wir eine endliche Teilmenge finden, die wir über V erzeugen. Wir haben das gerade nochmal wiederholt, zu meiner großen Freude, dann nehmen wir uns also eine endliche Menge her. Sei M eine endliche Teilmenge von V, mit der gilt, dass der ganze Vektorraum von ihr erzeugt. Heißt, dass wir eine natürliche Zahl finden oder 0, der, dass jetzt die Mächtigkeit dieser Menge diese natürliche Zahl ist oder 0. Sagen, man testet auf lineare Unabhängigkeit.
Und wenn die Menge linear unabhängig ist, dann ist man schon fertig, wenn eine Basis
die mit erzeugenden Systemen zu tun hat, nämlich die Zeit. Ich gucke einfach, ob ich das noch kleiner machen kann. Das heißt, ich schaue mir den ersten Vektor an, V1, und ich gucke mal, was passiert eigentlich, wenn ich den rauswerfe? Stört das irgendjemanden? Das heißt, jetzt testen wir. Ist X1 im Erzeugnis der Rest, ist V1 im Erzeugnis der restlichen Vektoren? Wenn ja, heißt es, ich kann V1 rauswerfen und das System kleiner machen. Ja? Habe ich gerade erklärt? Der Fall, dass N0 ist, ist hier insofern eingeschlossen, als ich dann gar nicht erst anfangen kann, was hinzuschreiben, das ist die leere Menge. Die leere Menge ist ja auch die einzige, die so ein Element hat. Ist das besser?
Ja.
Okay, danke. Danke für die Frage. So. Ist V1, ich kann es ja mal positiv formulieren, ist V1 drin im Erzeugnis von V2 bis Vn? Jetzt sagen Sie mir, was der Test tut. Die Antwortmöglichkeiten sind ja und nein. Also entweder liegt es drin oder es liegt nicht drin. Was würden Sie machen, wenn der Test sagt, ja, es liegt im Erzeugnis? Was machen Sie dann, um von unserem starterzeugenden System zu einem minimalen erzeugenden System zu kommen? Ah, jetzt habe ich mehr Leute, das ist gut, Sie dürfen.
Das gleiche nochmal für V2 testen.
Ja, aber erstmal muss ich ja was tun. Ich will erstmal eine Entscheidung für V1 treffen. Was ist, wenn V1 verbündet? Was möchte ich dann machen? Dann sind Sie raus. Okay. Aber trotzdem, danke fürs Mitdenken. Wer hat eine Idee?
Rausschmeißen.
Rausschmeißen! Ich brauche den offensichtlich nicht, ich kann ja schon alles mit denen hier basteln. Genau, rausschmeißen. Soll ich das so anschreiben? Ich kann das eigentlich machen, oder? Bitte. Falls ja. Rauswerfen. Falls nein. Falls nein.
Den nächsten Vektor betrachten.
Ja, aber erstmal muss ich für V1 eine Entscheidung treffen. Rauswerfen oder behalten? Das ist ja immer die Frage.
Behalten.
Jetzt kann man sich überlegen, dass wenn man V1 behalten muss, also klar, kann man dann die anderen alle noch angucken und für jeden Einzelnen erstmal diesen ersten Schritt machen, aber viel interessanter ist der Fall, wo man das rausgeworfen hat, denn dann schaut man weiter, kann ich das noch mehr verkleinern? Das heißt, wir gucken genauso für V2 bis hin zu Vn. Was passiert, wenn wir das jetzt gemacht haben? Naja, manchmal kommt ja raus, manchmal nein. Jedes Mal, wenn wir das rauswerfen, gucken wir danach das verkleinerte, neue Erzeugungssystem an. Beim Rauswerfen. Entstehen kleinere im Sinne von mit einer geringeren Mächtigkeit, kleinere erzeugende Systeme. Für V. Über K. Preisfrage an Sie. Kommen wir so irgendwann bei einem minimalen erzeugenden System an? Automatisch oder müssen wir noch irgendwas machen? Müssen wir jetzt noch irgendwas Zusätzliches überprüfen? Was denken Sie? Ja?
Ob es maximal linear, K-linear unabhängig ist.
Das können wir machen, aber dann wechseln wir die Perspektive. Der Witz war ja, nur zu prüfen, ob es ein minimales Erzeugungssystem ist und eben gerade nicht noch Arbeit an einer anderen Stelle aufzumachen. Also ich frage, kriegen wir die Minimalität raus? Was machen wir in jedem Schritt? Entweder wir behalten alles, dann haben wir natürlich immer noch ein Erzeugungssystem. Oder wir werfen was raus, aber wir werfen ja nur Dinge raus, bei denen wir nichts verlieren. Das heißt, nach all diesen Schritten haben wir immer noch ein Erzeugungssystem. Und die Frage ist jetzt, ist es minimal? Oder kann ich noch was rauswerfen? Ja.
Wenn wir einfach die drin behalten, dann denken wir, wissen, dass wir sie nicht rausschmeißen können, was dann kein Erzeugungssystem mehr ist. Dementsprechend muss es minimal sein.
Richtig.
Das war ja die Definition, dass wir von dem nichts mehr entfernen dürfen.
Genau, vielen Dank. Wenn wir hier einmal durchgelaufen sind, dann sind wir tatsächlich. Minimales Erzeugnissystem heißt ja nur, man kann es nicht verkleinern. Wir haben keine Ahnung, wie groß das ist. Und es könnte sein, dass man für den gleichen Vektorraum haufenweise verschieden große minimale Erzeugnissysteme findet. Spricht erstmal nichts dagegen.
Da müssen wir jetzt also noch weiterarbeiten. Und außerdem möchte ich noch eine Bemerkung machen. Wir reden jetzt über endlich erzeugte Vektorräume und der Rest der Vorlesung wird sich mit endlich erzeugten Vektorräumen beschäftigen.
Aber vieles von dem, was wir machen, nicht alles, aber ich sollte sagen, das meiste wird eigentlich falsch. Aber manches stimmt noch, wenn man diese Voraussetzung endlich erzeugt weglässt. Manches stimmt dann noch, aber vieles eben nicht. Deswegen bitte aufpassen, die Voraussetzungen werden immer irgendwie dastehen. Ansonsten macht man Fehler. Später kommen so Isomorphie-Aussagen, die einfach falsch sind für unendlich dimensionale Vektorräume. Also Vektorräume, die unendlich erzeugt sind über den Grundkörper. Aber das Konzept einer Basis funktioniert unabhängig davon. Was ich Ihnen nicht gezeigt habe, aber was auch wahr ist, das ist, dass jeder Vektorraum eine Basis besitzt über den Grundkörper. Jeder. Aber wenn er nicht endlich erzeugt ist, ist die Basis halt auch nicht endlich. Oder dann ist jede Basis auch nicht endlich. Aber wie man die bekommt, ist schwieriger. Dafür muss man sowas wie das Lemma von Zorn oder so benutzen. Deswegen beweise ich das in dieser Vorlesung nicht. Aber wenn Sie Interesse an sowas haben, sagen Sie es schon.
Den schiebe ich gleich nochmal auf die Reise.
Der große Austauschsatz. Und dann geht Jean-Luc nochmal auf die Reise. Der Unterschied zwischen dem kleinen und dem großen Austauschsatz ist, einer der Unterschiede ist, dass man beim kleinen Austauschsatz immer nur einen Vektor zur Zeit austauscht. Beim großen Austauschsatz dürfen Sie viele Vektoren gleichzeitig austauschen. Es gibt aber einen Nachteil. Der große Austauschsatz sagt nur was über die Möglichkeit des Tauschens. Er sagt nichts darüber, wie man das dann ganz konkret macht. Da ist der kleine Austauschsatz besser, weil er konkret ist. Wir basteln uns das am Ende irgendwie noch zusammen und wir üben natürlich auch das Tauschen. Genau wie die Geschichte mit dem endlich erzeugt sein, ist der große Austauschsatz fundamental. fundamental für den Rest der Vorlesung, wird aber gerne bei der Prüfungsvorbereitung vergessen. Und ganz viele Studis fallen durch oder verhageln sich ihre Note, weil sie bei der Frage nach diesen Grundlagen auf einmal keine Ahnung mehr haben. Deswegen feiere ich das jetzt so ein bisschen. Ich habe auch persönliche Beziehungen zu diesem Satz, die kann ich erzählen bei Gelegenheit. Erstmal großer Austauschsatz, weil man viel auf einmal tauschen kann. Steil ist deshalb, weil der Satz auf ihn zurückgeht in dieser Form und weil er häufig auch als steinmetzischer Austauschsatz bezeichnet. Was ist hier jetzt los? Na, wir haben die Voraussetzung 2. Und jetzt nehmen wir uns eine K-Basis von V her. Dann nehmen wir uns weiterhin irgendeine linear unabhängige Menge her aus dem Vektorraum V. Irgendeine. Jetzt kommen zwei Aussagen. Die eine ist eine Präzisierung der anderen. Die allgemeine Aussage ist, dass man die Menge M zu einer Basis von V ergänzen kann, und zwar indem man geeignete Vektoren aus B dazu nimmt. Anders gesagt, man kann die Menge M mit Hilfe von B zu einer Basis von V ergänzen. Dann würde man wahrscheinlich Ergänzungssatz sagen. Hier kommt jetzt der konkretere Teil. Man kann nämlich tauschen. Man kann eine Teilmenge aus B rausschneiden, die genauso groß ist wie M. Stattdessen tut man dann M da rein zu dem Rest, der noch da ist, und kriegt auf die Art und Weise eine Basis von V. Das heißt, man hat getauscht. Deswegen Austauschsatz. Müssen wir klären, warum M überhaupt endlich ist. Warum können wir da Induktion machen? Na, B ist eine Basis. B ist also maximal oder anders. wissen, dass jede Basis von V endlich ist. Denn V ist endlich erzeugt und wir haben uns das gerade klar gemacht. Und dann muss auch jede linear unabhängige Menge endlich sein. Denn wenn es da eine unendliche gäbe, gäbe es auch eine unendliche Basis. Und die sind aber alle endlich. So, das heißt also, wir wissen mit den Resultaten von vorher, das war Satz 3,9 und Satz 3,10 in der Kombination. Verankerung den Fall an, wo m die leere Menge ist, das heißt n ist gleich 0. Da ist
zu dem Satz 3.11 in der letzten Zeile, warum sind da um das m Mengen Klammer?
Ups, weil ich nicht mitgedacht habe, danke. Ich meine tatsächlich m und nicht die Menge, die m enthält. Dankeschön, das war Schusslicht. Danke. Das wird witzig, denn da hat man gleich so was Ähnliches, aber mit einzelnen Vektoren, da muss ich die Klammern setzen und ich hoffe, dass ich dann dran denke und nicht den umgekehrten Fehler mache. Induktionsanfang, n ist gleich 0. Das heißt, n ist einfach die leere Menge. Was mache ich, wenn n die leere Menge ist? Na, wir sehen das ja hier im Bild. Wenn hier einfach gar nichts ist, dann muss ich auch nichts tauschen. Dann gucke ich mir einfach b ohne die leere Menge vereinigt mit der leeren Menge an, das ist dann immer noch b und b war von Anfang an eine Basis, da ist nichts zu tun. Dann setzen wir also einfach a als leere Menge und sehen, dass b ohne a vereinigt mit m und b war schon eine Basis, das heißt, da haben wir nichts mehr zu zeigen. So, jetzt kommt die Induktionsschlussfolgerung, die aus mehreren Teilen besteht. Wir haben so eine Art Voraussetzung, wo wir sagen, dass wir jetzt ein n hernehmen, also eine Mächtigkeit von m, für die das stimmen soll. Und dann sagen wir, wir wollen das jetzt für die nächstgrößere Mächtigkeit n plus 1 nachweisen, müssen das irgendwie übernehmen. Sei jetzt also n aus R0 so, dass die Mächtigkeit von m gleich n ist und die Aussage des Satzes, ich schreibe mal und, der Satz oder, na, ich mach's mal, Moment, ich schreibe es anders hin. Ich habe ja gesagt, man kann bei der Induktion Varianten verwenden, wo man statt von n zu n plus 1 von n minus 1 zu n geht. Und ich glaube, dass das hier ein bisschen besser ist fürs Aufschreiben. Sei also Satzes. Wir wollen zeigen, dass das alles für m stimmt.
Und der Witz ist jetzt, dass wir von M zu einer kleineren Teilmenge hinkommen, indem wir einen Vektor schnappen und den rauswerfen. Dann kommen wir zu einer kleineren Menge in 0, die hat dann genau n minus 1 Elemente. Für die dürfen wir den Satz benutzen, denn die ist immer noch linear unabhängig. Wir haben ja gezeigt, dass Teilmengen von linear unabhängigen Mengen immer noch linear unabhängig sind. Das heißt, dieses kleinere n0 können wir dann per Induktion hier reintauschen. So kommen wir auf die Menge a0. Okay. Seit V aus M. M hat mindestens ein Element, das heißt, es gibt da irgendwas. Es gibt so ein V. Seit V aus M und seit M0 die Menge M ohne den Vektor V. Dann ist M0 eine linear unabhängige Menge mit n-1 Elementen. Und erstmal zitiere ich hier das richtige Lemma. M0 ist k-linear unabhängig mit Lemma 3,3 Abschnitt 2 oder Aussage 2. Und die Mächtigkeit ist die, die wir haben wollen, nämlich n-1. M hat n Elemente, 1 haben wir rausgenommen, bleiben n-1. Jetzt können wir also das, was hier oben steht, sei der Satz richtig für Teilmengen mit e n-1, anwenden für n0. Induktion. Existiert eine Teilmenge a0 von b so, das gilt. Die Mächtigkeit von a0 ist auch die Mächtigkeit von m0, also n-1. Und irgend so eine Menge wird eine neue K-Basis und der gebe ich einen Namen. Diese Menge heißt B-Schlange. B-Schlange wird jetzt B ohne a0, dafür aber vereinigt mit m0.
geschickt tauschen.
Aber die Idee ist jetzt nur noch einen einzelnen Vektor zu tauschen mit dem kleinen Ausdruckssatz. Gut. Den letzten Vektor V schauen wir uns jetzt an. Da die Schlange eine K-Basis von V ist, kann man jeden Vektor als Linearkombination da drin darstellen. Wir haben heute schon geübt, wie man das anders sagen kann. V liegt im Erzeugnis von der Schlange. Wir können also eine Linearkombination hinschreiben. Nicht null. Hauptsatz, dass wir jetzt das V da reintauschen dürfen. Also VJ fliegt raus, V kommt rein und die neue Menge ist immer noch linearunabhängig und erzeugt auch immer noch das Gleiche. Mit dem kleinen Austauschsatz, dessen Nummer ich gerade nicht weiß, 3,5. Damit kommt eine neue Menge B quer. B quer ist jetzt B Schlange ohne den Vektor VJ, aber dafür mit dem Vektor V. Das ist die neue. Stimmt das? Ja, stimmt. Diese Menge ist immer noch linear unabhängig über K. Und in dem Austauschsatz stand noch mehr, da stand nämlich auch, dass man VJ aber immer noch schreiben kann in den Linearkombinationen der Menge. Ja, aber das heißt, dass B quer immer noch eine Basis ist für den Vektorraum V. Denn das VJ, was man rausgeworfen hat aus B Schlange, was vielleicht ein Problem sein könnte, ist kein Problem, denn dadurch, dass man V mit dazu genommen hat, liegt es dann wieder im Erzeugnis. Das ist genau die Aussage. Insbesondere ist B quer auch wieder eine Basis, denn es ist linear unabhängig und erzeugt ganz V. Menge finden und mit der arbeiten, dann können wir Induktion machen. Induktionsanfang war kein Problem. Zweiter Trick, den kleinen Austauschsatz benutzen und zwar geschickt, sodass man das Problem in zwei Teilprobleme aufteilen kann. Das eine Teilproblem wurde per Induktion gelöst, das andere mit dem kleinen Austauschsatz. Das war die Strategie.
Allerdings sagt uns der kleine Austauschsatz ja nur etwas über die Existenz einer solchen Menge M, mit der man oder A, mit der man dann was tauschen kann.
tatsächlich erstmal besser für einzelne Vektoren formulieren kann. Wenn Sie also eine komplette Menge m irgendwo reintauschen wollen, müssen Sie nach und nach die einzelnen Vektoren reintauschen mit dem, was wir im Prinzip im kleinen Austauschsatz schon gemacht haben. Das formuliere ich jetzt nochmal. Okay, ich habe Fragen gesehen. Eine?
Die andere.
Die nach unten.
Noch irgendwas erzählen, verschieben? Ja. Ich verstehe kein Wort. Kommt als noch. Ja, und ist auch etwas, wo gerne Leute in der Prüfung hängen. Ja. Dieses ganze Thema ist total wichtig, aber die Leute vergessen das in der Prüfung, weil danach noch so viel anderes passiert und man dann an diese Grundlagen irgendwie nicht mehr denkt. Aber ja, das kommt alles noch. Ich möchte nicht alles vorwegnehmen, was morgen passiert. Morgen ist auch noch wahnsinnig spannend. Jetzt kommt erstmal ein Lemma, was uns konkret sagt, wie das Austauschen für einzelne Vektoren funktioniert. Ich schreibe das Lemma an und dann reden wir, okay?
Nur noch Fragen, sind keine Beispiele?
Nee, kommt gleich. Nach dem Lemma habe ich ein fettes Beispiel, das wir uns auf dem Visualizer angucken. Gut, ich starte das jetzt schon mal. Ich schreibe gleich noch zwei Zeilen zum Beweis, auch wenn der wirklich durch Hingucken passiert. Aber ich brauche auch die Technik. Oh, das wird einen Moment dauern. Okay, nehmen wir uns 2 Minuten, ich muss tapen.
Thank you.
schräg hier. Es ist ein kleiner Bildschirm und ich habe mich da gerade selber an der Tafel rumlaufen sehen. Das war sehr merkwürdig. So, wie sieht das aus hier? Da ist noch nicht so viel. Ich glaube, der muss noch... Ah, okay, müsste gleich da sein. Und dann fummel ich das zurück. Ist auch schon ganz gut. Ich habe das, glaube ich, gestern schon reingeschickt. Na, mein Freund? Ja, okay, sehr gut. Vorher noch zwei Zeilen Beweis. Zu der Nummer 3.2. Neue Basis für meinen Vektorraum V. V ist jetzt unser Name für diesen Vektorraum der 2 von 2 Matrix. Soweit, so gut. Wie können wir noch tauschen? Na, wir können eine R-Linear-unabhängige Teilmenge von V hernehmen, die wir schon kennen, und die mit Hilfe unserer Basis zu einer Basis ergänzen. Das ist ja das, was der große Austauschsatz für uns tut. Der sagt ja, dass das geht. Und jetzt gucken wir mal konkret, wie das funktionieren könnte. Wir haben in Beispiel 3,2 eine linear-unabhängige Menge von Matrizen gesehen in diesem Vektorraum. Die bestand aus 3 Matrizen, die nenne ich jetzt A1, A2, A3. Sie können vergleichen, dass es wirklich die sind, die wir da hatten. A1 ist die von vorher, 1, 0, 0, 2. A2 ist jetzt 1, 1, 0, 1. Und A3 ist 1, 2, 1, 0. Wenn Sie in Beispiel 3,2 vergleichen, dann sehen Sie, dass es die Matrizen sind. Okay, jetzt haben wir also eine linear-unabhängige Menge. Wir wollen die zu einer Basis ergänzen. Wir sehen durch Ausprobieren, dass man damit noch nicht alle Vektoren aus V erzeugt. Man hat hier noch keine Basis, man muss noch was dazu nehmen. Wie kriegen wir das jetzt hin? Na, wir wollen einfach 3 der Matrizen E1 bis E4 ersetzen durch A1, A2 und A3. Tatsächlich haben wir gerade eine schon ausgetauscht, nämlich A1. Das heißt, wir behalten das und wir sagen, unsere neue Basis heißt B1. Das steht da unten. B1 ist jetzt die Basis A1, E2, E3, E4, die ist im ersten Tauschschritt entstanden. Jetzt müssen wir noch A2 und A3 verarzten. Das Schema kennen wir schon. Wir schreiben die jetzt Linearkombination, gucken, wo etwas steht, was nicht 0 ist, und dann dürfen wir tauschen. Los geht's. Wir schreiben A2 als R-Linearkombination in dieser neuen Basis B1. Und wie kann das dann zum Beispiel aussehen? Na, wir können A2 schreiben als einmal A1 plus einmal E2 plus minus einmal E4. Da kommen jetzt A1, E2 und E4 mit Koeffizienten vor, die nicht 0 sind. Das heißt, wir haben ganz viel Auswahl, die wir tauschen können. Und ich entscheide mich, E4 rauszuwerfen. Dann kriege ich eine neue Basis, B2. Die besteht aus A1, E2, E3 und A2. 2 unserer gewünschten Matrizen sind jetzt schon drin in der Basis. Es fehlt noch die dritte, es fehlt noch A3, deswegen steht da letzter Tausch. Wieder schreibe ich eine Linearkombination hin. Wichtig ist, dass man immer in der aktuellen Basis, die man gerade hat, eine Linearkombination hinschreibt und nicht in der, mit der man irgendwann mal angefangen hat, denn die Koeffizienten verändern sich ja. Jetzt schreibe ich also A3 in dieser neuen Basis, B2, und sehe, dass bei A3, bei E3 ein Koeffizient steht, der nicht 0 ist, da steht sozusagen eine unsichtbare 1 davor. Also darf ich E3 rauswerfen und stattdessen A3 da reintauschen. Und dann habe ich es geschafft. Jetzt habe ich eine neue Basis, A1, E2, A3, A2. Da liegen meine 3 vorgegebenen Matrizen drin und ich habe zur Ergänzung noch die Matrix E2 gebraucht. Und so habe ich eine Basis gekriegt. Und manchmal, wenn man gut ist mit diesen Tauschgeschichten, ist es einfacher, so eine Basis zu finden, als wenn man jetzt ausprobiert hätte, E1, E2, E3, E4, welche von denen kann ich dazu nehmen, um eine Basis zu kriegen. Denn bei Basis muss man ja immer 2 Sachen nachprüfen und dann ist es eventuell so schneller. Deswegen zeige ich Ihnen dieses Verfahren. Letzte Frage für heute. Wir haben da jetzt ziemlich viel ergänzt und rumgetauscht und so weiter. Wem ist denn aufgefallen, was sich bei dieser ganzen Tauscherei nie geändert hat? Eine Person hat es gesehen. Man kann hier mehrere Antworten geben. 1, 2. Was hat sich nicht verändert? Ah, 3, 4. Ah, okay, Sie dürfen loslegen.
Die Mächtigkeit unserer Basis.
Die Mächtigkeit unserer Basis. Was war die hier in jedem Fall?
4.
Immer 4. Da hat sich nichts geändert. Das ist jetzt beim Tauschen auch nicht so überraschend. Man wirft was raus, man nimmt genauso viel mit dazu. Aber beim Ergänzen ist halt auch wieder was rausgekommen, was 4 Elemente hatte. Das ist ja irgendwie ganz interessant. Und das ist die Überleitung zur morgigen Vorlesung. Also vielen Dank bis hierher. Leider habe ich morgen das Vergnügen nicht selbst. Ich fahre auf Dienstreise. Mara wird mich vertreten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im Rahmen.